Herzlich willkommen bei der Christusgemeinde Emmendingen.
Ich freue mich, dass wir jetzt im 1. Korintherbrief weitermachen können. Und der 1. Korintherbrief ist ein Brief mit unterschiedlichen Themen. Und wir sind förmlich gezwungen, dass wir einen kurzen Rückgriff machen, damit wir verstehen, was wir jetzt lesen. Unser Kapitel ist das 10., was uns heute beschäftigen wird. Aber wir müssen kurz nach hinten schauen, weil Paulus hier über mehrere Kapitel ein Thema entfaltet, damit wir die Aussagen gut verstehen können, was er im 10. Kapitel dann zum Ausdruck bringen möchte, brauchen wir das Fundament, was er gefasst hat oder was er gelegt hat. Kapitel 7 und 8 könnt ihr mal in eurer Bibel aufschlagen, jeweils die ersten Verse. Dort könnt ihr sehen, dass in Kapitel 7 und Kapitel 8 der erste Vers relativ ähnlich beginnt. Und zwar heißt es in Kapitel 7, Vers 1, was aber das betrifft, wovon ihr mir geschrieben habt, so ist es, Punkt, Punkt, Punkt. Und dann führt er ein Thema aus. In Kapitel 8 geht es recht ähnlich weiter, was aber das Götzenopferfleisch betrifft, so wissen wir das. Also hier sehen wir eine Formulierung, die sich fast wiederholt, was aber das betrifft, was aber das betrifft. Kapitel 7 ein Thema, Kapitel 8 ein Thema, ähnliche Starts in neue Themen. Was Paulus ab Kapitel 7 tut und in 8 fortsetzt, ist, dass er aktuelle Fragen der Korinther erörtert. Sie haben ihm per Brief Fragen gestellt und darauf geht er konkret ein. Und in Kapitel 8 geht es im Prinzip darum, dass die Korinther als Christen in einer Gemeinde damit klarkommen sollen, dass sie Differenzen gut miteinander aushalten. Dass wenn ich eine persönliche Überzeugung habe, du eine persönliche Überzeugung hast, dass wir uns nicht auseinandernehmen sollen deswegen, sondern lernen sollen, damit klarzukommen. Dass wir unterscheiden lernen, was ist Gottes Gebot und was sind meine menschlichen Vorlieben. Was ist das, was auch biografisch bei mir vielleicht begründet lieb und teuer ist. Aber nur weil das für mich lieb und teuer ist, heißt es nicht, dass es für jeden Christen weltweit genauso wichtig sein muss. Ihr seht nichts, das ist nicht gut. Seht ihr jetzt was? Dankeschön. Also Differenzen sollen uns nicht trennen und in Gemeinden gibt es mindestens so viele Themen, wie Menschen im Raum sind, Themen, die einen trennen können, die das Potenzial entwickeln können, dass wir uns auseinanderdividieren. Und in Korinth war es nun einmal so, dass dort viele Heidenchristen zum Glauben kamen, die nicht aus dem Atheismus hergekommen sind, sondern in Götzenkulte gesteckt sind oder steckten und aus diesen Götzenkulten heraus Christen geworden sind. Und für diese Christen war es ein absolutes No-Go, für diese Heidenchristen, Fleisch zu essen, was bei solchen Götzenritualen den Götzen geweiht wurde und weil es meinetwegen genug oder zu viel von diesem Fleisch gab, dann auf dem Markt verkauft wurde. Und wenn ein Heidenchrist davon Wind bekommen hat, oder da gab es eine ganze Reihe Heidenchristen, die haben gesagt, ich kann das nicht essen, weil das kontaminiertes Fleisch ist, das ist geistlich böses Fleisch. Ich kenne das aus meiner Biografie, aus meiner Erfahrung und ich kann das nicht essen. Also der Verzehr von Götzenopferfleisch war für diese Christen tabu. Und wir lesen in 1. Korinther 8 in den Versen 6 bis 8 dazu Folgendes, was Paulus dazu zu sagen hat. In dieser Auseinandersetzung zwischen den Götzen und dem lebendigen Gott, ob dieses Götzenopferfleisch überhaupt eine Wertigkeit hat für einen Götzen, sagt er, so ist doch für uns ein Gott, der Vater, von dem alle Dinge sind und wir auf ihn hin und ein Herr Jesus Christus, durch den alle Dinge sind und wir durch ihn. Diese Erkenntnis, dass ihm alles unterstellt ist, dass ihm alles gehört und keinem anderen Götzen, diese Erkenntnis aber ist nicht in allen, sondern manche essen es, da sie bis jetzt an den Götzen gewöhnt waren, als Götzenopferfleisch und ihr Gewissen, da es schwach ist, wird befleckt. Speise aber macht uns nicht angenehm vor Gott. Weder sind wir, wenn wir nicht essen, geringer noch sind wir, wenn wir essen, besser. Hier in Vers 7 spricht er über diese Erkenntnis und schreibt hier, es essen manche als Götzenopferfleisch. Und das ist das Problem, dass du es nicht einfach als Fleisch zu dir nehmen kannst und dafür einfach Gott dankst und es dann zu dir nimmst, weil es gehört ihm. Kein Götze kann irgendetwas kreieren. Jedes Fleisch, jedes Essen, was du isst, hat einen Ursprung. Und das ist der Schöpfer. Deswegen kannst du ruhigen Gewissens das zu dir nehmen. Aber einige haben diese Erkenntnis in sich nicht und können nicht mit freiem Gewissen dieses Fleisch essen, weil sie es als Götzenopferfleisch essen und nicht so vielleicht wie du, der das trennen kann. Und hier geht es ganz konkret um die Gewöhnung, dass sie gewöhnt sind, es so zu essen. Und aufgrund ihrer biografischen Herkunft, aufgrund ihrer Gewohnheit, können sie das nicht ablegen. Genau. Wir haben in der Lektion vom letzten Mal auch gelernt, vielleicht könnt ihr euch noch an diesen Satz erinnern, das Problem liegt nicht in dem Fleisch, sondern in dem Wert, den wir dem Fleisch beimessen, den wir dem Fleisch geben. Wenn ich es als Götzenopferfleisch esse, dann sollte ich es nicht essen. Ja? Aber wenn ich merke, das hat keine Problematik, Gott ist Schöpfer, Gott gehört alles, dann kann ich es durchaus essen. Und in 1. Korinther 8, Vers 13 schlussfolgert Paulus, obwohl er diese Erkenntnis für sich selber hat und diese Freiheit auch genießen kann, alles zu essen, was er will, er braucht nur Gott dafür zu danken, sagt er in 1. Korinther 8, Vers 13, darum, wenn eine Speise meinen Bruder Anstoß gibt, so will ich nie und nimmer mehr Fleisch essen, damit ich meinem Bruder keinen Anstoß gebe. Das ist sein Entschluss, dass er mit seiner Freiheit zurückgeht und seine Freiheit nicht ausübt, weil er seinem Bruder einfach keinen Anstoß geben möchte, um ihn zu gewinnen. Also aus Fürsorge und Liebe handelt Paulus um der anderen willen. Okay, haben wir diese Idee wieder zurückgeholt? Ja, nach einigen Wochen. In Kapitel 9 geht es weiter, im Prinzip mit dem gleichen Thema. Paulus verlässt das Götzenopferfleisch, aber spricht jetzt mehr über seine eigene Biografie, wo er Privilegien hat. Er macht so einen biografischen Exkurs und zeigt, dass er seine Privilegien sehr flexibel handhabt. Wer kann mal 1. Korinther 9, die Verse 4 bis 6 lesen? Ganz genau. Hier seht ihr, dass er eine Dreiteilung hat und das immer wieder berichten. Haben wir etwa kein Recht? Haben wir etwa kein Recht? Haben wir etwa kein Recht? Einigen, liebe Korinther, gibt ihr gewisse Rechte. Die haben wir auch. Und dann nennt er drei Bereiche. Einmal das Essen, dann die Ehefrauen auf Missionsreisen mitzunehmen als Unterstützung. Und das dritte ist die Entlohnung, dass man für seinen Dienst in den Gemeinden als Apostel in diesem Fall oder als Missionar, dass man auch entlohnt wird dafür. Und die Korinther hatten irgendwie ein komisches Verhältnis zu Paulus und wollten ihm das nicht gewähren. Und er listet in Kapitel 9 auf, das sind alles Privilegien, die ich habe als Apostel Jesu Christi. Ich stehe weitaus über euch und dennoch nehme ich diese Privilegien nicht in Anspruch, um euch keinen Anschluss zu bieten und diene euch dennoch, obwohl ihr mir nichts gebt, obwohl ihr mir wiederholt nichts gegeben habt und ich will auch gar nichts von euch. Er schreibt das auch so, nicht, dass ihr denkt, ich schreibe euch das, weil ich hier bettle und das aus euren Portemonnaies ziehen will. Behaltet es lieber vor euch. Ich will das nicht haben. Aber er möchte ihnen zeigen, hey, ahmt mir nach, ich bin bereit, meine Privilegien niederzulegen, um Gemeinschaft mit meinen Geschwistern zu haben. Und ich muss nicht darauf pochen, ich möchte aber meine Freiheiten ausleben, sondern ich möchte das Beste für meinen Nächsten suchen. Ich möchte das Beste für meinen Nächsten finden, damit wir gemeinsam erbaut werden im Glauben. In Vers 22 im Kapitel bringt er im Prinzip diesen Abschluss, den Schwachen bin ich ein Schwacher geworden und hier haben wir es, damit ich die Schwachen gewinne. Den Schwachen bin ich ein Schwacher geworden, damit ich die Schwachen gewinne. Also er sagt nicht, seine Freiheit ist irgendwie schlecht, aber wenn ich in Situationen komme, wo ich von diesen Freiheiten Abstand nehmen kann, dann tue ich es. Wohlgemerkt, Falls du das erste Mal hörst jetzt, es geht ihm nicht darum, dass eine Einzelperson in einer Gemeinde bei irgendetwas ein schwaches Gewissen hat und eine ganze Gemeinde knebelt und unter Druck setzt, dass man seinem schwachen Gewissen folgen soll. Paulus findet sehr klare Worte, wenn es darum geht, dass Einzelne eine ganze Gemeinde aufgrund ihrer eigenen Schwachheiten binden wollen. Da sagt er, no way, wenn wir predigen in den Gemeinden, dann werden wir von der Freiheit predigen. Aber wenn ich dich nach Hause einlade oder wenn ich zu dir nach Hause komme, im persönlichen Umgang, da weiß ich, da möchte ich genau dich so gut kennen, dass ich weiß, was macht dir Mühe und leg das ab, damit wir ungetrübte Gemeinschaft in diesem Augenblick miteinander genießen können. So, jetzt sind wir im 10. Kapitel angekommen. Keine Sorge, es wird noch ein bisschen interaktiver, ich werde nicht die ganze Zeit reden. Im 10. Kapitel, wenn wir jetzt erstmal die Verse 1 bis 12 lesen und hier sehen wir gleich, dass nicht nur Liebe oder mangelnde Liebe und mangelnde Fürsorge von den Korinthern ein Problem war, sondern weitaus mehr. Jetzt lesen wir die Verse 1 bis 12. Wer möchte mal anfangen mit Lesen? Okay, erstmal bis hierhin, wir werden noch die Folgeverse lesen. Was Paulus hier macht, ist ein bisschen tricky. Man denkt, er verlässt das ganze Thema und spricht jetzt, möchte eine kleine Geschichtsstunde einlegen, aber er möchte jetzt ein Negativbeispiel bringen, wenn eine Geisteshaltung unserer Väter, sagt er. Israel ist natürlich damit gemeint, Israel in der Wüste. Und er verknüpft Dinge, die für Israel gegolten haben, mit Dingen, die für uns als Gemeinde auch immer noch relevant sind. Er möchte, dass wir uns prüfen im Lichte dessen, was Israel erlebt hat. Welche Phrasen fallen euch hier in dem Text auf, die Paulus hier nennt, um eine Verknüpfung aufzubauen, was für uns als Christen auch wichtig ist, was wir auch kennen? Fällt euch da ein Begriff auf, wenn ihr... Ganz genau. Der erste Begriff ist der Begriff der Taufe. Das ist ja eigentlich etwas, was wir mit dem Neuen Testament verbinden. Aber Paulus bringt hier eine Segnung mit hinein, die Israel erlebt hat. Ein Wunder, wie es in deiner Übersetzung hieß, ein Wunder haben sie erlebt. Und zwar, sie wurden auf Mose getauft. Das bedeutet, sie haben ihren Herrschaftsbereich gewechselt aus der ägyptischen Herrschaft, der Sklaverei, in die Freiheit hinein, ins gelobte Land hinein. Oder auf dem Weg zumindest dahin. Ja. Und zeigt, die haben auch so etwas wie eine Taufe erlebt. Eine Segnung der eine Taufsegnung erlebt. Was gibt es noch, was schon andeutet, auch das kennt ihr in eurem christlichen Glauben? Findet ihr da noch etwas? Bitte? Ganz genau. Christus als Begleiter. Der Fels aber war Christus. Hier schon mal interessant, dass wenn du die alttestamentliche Geschichte liest, wie oft wird der Name Jesus oder Christus verwendet? Na gut, Christus, der Gesalbte schon, aber Christus in der Geschichte Israels nicht oft. Du liest ja nicht, dass Jesus auf einmal da aus dem Fels gesprochen hat. Aber für Paulus ist klar, die Geschichte, und das ist für einige vielleicht nicht so ganz geheuer, aber die Geschichte Israels ist unsere Geschichte. Ich sage euch etwas, wovon ich überzeugt bin. Einige Christen stimmen mir hier jetzt nicht zu. Die alttestamentliche Geschichte, der erste Teil der Bibel, ist meine Geschichte. Aber Moment mal, Walmer, du bist aber kein Jude. Aber ich bin in Christus. Das ist meine Geschichte. Paulus spricht zu den Korinthern, möchte, dass die korinthische Gemeinde sich jetzt prüft, im Lichte der Geschichte Israels. Denn das, was Abraham verheißen wurde, wurde ja erfüllt in Christus. Versteht ihr, alle Verheißungen sind in Christus, ja und Amen. Wenn wir in Christus sind, ist das unsere Geschichte, obwohl wir keine Juden sind, keine biologischen Juden. Aber geistlich gesehen sind wir tatsächlich Juden. Ein Jude ist nämlich nicht der, aus neutestamentlicher Perspektive, der fleischlich beschnitten ist, sondern dessen Herz beschnitten ist. Das ist für einige ein bisschen komisch zu denken, aber tatsächlich sind das unsere Väter. Nicht nach Abstammung her, aber nach dem Geist. Ist das verständlich? Wir werden uns diesem Thema noch ein andermal widmen. Israel und Gemeinde ist ein heißes Thema. Da gibt es. Ja, sag nochmal laut. Genau, dass wir als Heiden, als Nichtjuden dort partizipieren dürfen. Genau, richtig. Ja. Okay, dass Christus begleitet, ist etwas eigentlich total Neutestamentliches, aber für Paulus ist klar, Christus hat im Alten Testament begleitet. Jesus war im ganzen Alten Testament dabei. Wer war Sonntag im Gottesdienst oder hat die Predigt gehört? Ja, ihr könnt euch daran erinnern, dass, hoffe ich, dass ich gesagt habe, die ganze Bibel ist Evangelium. Alles spricht von Christus. Und Paulus wusste das. Das macht er den hier deutlich. Okay, Christus begleitet. Ein neutestamentliches Element, was die Gemeinde kennt. Aber was er hier in Israel schon findet. Was gibt es noch an Element, was er mit Israel und Gemeinde verknüpfen möchte? Was? Essen und Trinken. Halleluja. Genau, die geistliche Speise und der geistliche Trank. Das ist für uns was? Das Abendmahl. Wisst ihr, in welchem Kapitel oder in welchem Bibelbuch oder in welchem Kapitel Paulus eine lange Abhandlung über das Abendmahl hat? 1. Korinther 11. Der steuert da schon voll drauf zu. Und das sind im Prinzip Grundsegnungen, die wir als Christen, die das christliche Leben auch ausmachen und immer wieder neu markieren. Christus begleitet dich. Du bist getauft in Christus. Wer es noch nicht ist, kann es noch werden. Und du feierst Abendmahl. Du hast geistliche Speise und du hast einen geistlichen Trank. So, das sind positive Dinge, die Israel erlebt hat. Aber er bringt jetzt Israel als Negativbeispiel. Inwiefern dient denn Israel als ermahnendes Vorbild? Könnt ihr in euren Text auch sehen, dass in Vers 6 heißt es einmal Vorbild und in Vers 11 heißt es auch Vorbild. Sie sind Vorbilder für uns, aber nicht in einer positiven Art. Es gibt auch Negativvorbilder. Jeder kennt sowas. Genau, richtig. In Vers 11 heißt es Ermahnung, aber Abschreckung ist genau das Gleiche letztendlich, sinngemäß. Ein schönes Synonym dafür. Inwiefern dient jetzt Israel als ermahnendes Vorbild? Pass auf, wir sammeln das mal. Ihr seid da schon voll damit drin. Wenn ihr genau mitgezählt habt, am Anfang hatten wir 4 Segnungen Gottes. Einmal die Taufe, das Begleiten Christi, dann der geistliche Trank und die geistliche Speise. Interessant, dass in unserem Text 4 Segnungen stehen und dem gegenüber 4 Bosheiten stehen. Das eine ist das Murren, dann hatten wir den Götzendienst in Vers 7, in Vers 8 hatten wir die Unzucht und in Vers 9 heißt es, Christus nicht versuchen. Christus nicht versuchen ist eine sehr interessante Formulierung, wenn du in 4. Mose 21, Vers 5 bis 6 nachliest, dann heißt es dort, Obacht, sie redeten gegen Gott und Mose. Paulus sagt, sie haben Christus versucht. Wer ist Christus? Christus ist Gott. Ist ganz interessant, was er hier hineinbringt, weil die Juden haben damals nicht von Jesus gesprochen. Aber für Paulus ist klar, die Juden damals in Israel haben sich gegen Jesus Christus aufgelehnt. So sehr verbindet er Jesus mit Jahwe Gott, der Gott Israels. Also 4 Bosheiten stehen diesen 4 Segnungen gegenüber. Was wir hier sehen, ist Folgendes. Worauf möchte Paulus hinaus? Warum baut er diese Geschichte Israels mit hinein? In Kapitel 8 haben wir gesehen, die Christen in Korinth hatten eine große Erkenntnis, es gibt nur einen Gott und von dem kommt alles und ich kann meine Freiheit ausüben mit einem reinen Gewissen. Er sagt, hey, aber ihr habt mangelnde Fürsorge, mangelnde Liebe zu euren Geschwistern. Habt doch mal ein bisschen Nachsicht, so wie ich, Kapitel 9. Und jetzt bringt er noch einen anderen Aspekt hinein, was deren Problem ist. Ihr seid so beschenkt mit so einer krassen Erkenntnis, die treibt euch aber so weit, dass sie euch zum Fallstrick persönlich wird. So wie Israel gesegnet wurde mit viel Einsicht, was Gott tut, gesegnet von den Wunderwerken Gottes, und das hat sie aber nicht verschont davor, dass sie, Vers 12, so endet erstmal unser Abschnitt, wer zu stehen meint, sehe zu, dass er nicht falle. Und er sagt, Israel hat ein Problem mit Überheblichkeit. Sie dachten, sie wären safe. Sie haben alles erlebt, aber waren zu allem imstande, von diesem Guten, was sie erlebt haben, abzukehren und das Negative zu wählen, obwohl sie in den ganzen Segnungen drin waren. Obwohl sie die Begleitung von Jesus erlebt haben, obwohl sie Zugang zur geistlichen Speise, zu geistlichem Trank hatten, obwohl sie diese Taufe erlebt haben, sind sie dennoch gefallen in die abartigsten Dinge. Also denke ja nicht, nur weil du, Korinther-Christ, eine gute Erkenntnis hast über deine Freiheit, die ich teile mit dir, denke ja nicht, dass du gefeit bist vor massiven Fehltritten. Du bist in der Lage, sogar Christus zu verleugnen, obwohl du eine große Erkenntnis und groß gesegnet bist, du Getaufter und abendmahlsfeiernder Christ. Versteht ihr den Gedanken? Wir werden jetzt gleich in Vers 13 bis 22 genau lesen, in was die überheblichen Korinther hineingefallen sind. Vorher möchte ich euch noch ein kleines Detail zeigen, was ich sehr interessant fand, was Paulus hier hineinbringt. Seht mal, wie oft das Wort alle in den ersten Versen vorkommt. Er spricht hier über das Israelvolk und er sagt, alle waren unter der Wolke und alle sind durch das Meer gegangen. Alle waren in der Wolke und im Meer getauft worden. Alle haben dieselbe Speise getrunken. Alle haben denselben Trank getrunken. 1, 2, 3, 4, 5 Mal. Alle. Alle waren gesegnet. Aber, und du hattest es vorhin gesagt, in Vers 5 heißt es, die meisten haben Gott missfallen. Da kann eine ganze Gruppe, alle, mit geistlichen Segnungen beschenkt sein. Aber es waren nicht viele, die wirklich Wohlgefallen bei Gott gefunden haben. Seine Frage ist, alle haben Zugang zum Kreuz, aber nicht jeder. Ja gut, im Hebräerbrief haben wir so eine Passage, dass man alle geistlichen Segnungen geschmeckt hat, aber sie dennoch verworfen hat und abgefallen ist vom Glauben. Spannendes Thema, werden wir uns auch mal irgendwann mit beschäftigen. Aber ja, durchaus, das haben wir auch. Wir sind ja nicht anders als die Korinther. Paulus bringt ja das nicht ohne Grund hier hinein. Er möchte zeigen, dass ein gesamtes Volk mit den krassesten Segnungen überhaupt, ich weiß nicht, wie es euch geht, ja, aber wenn ich mein Leben anschaue, dann kann ich kein Wunder vorweisen, was irgendwie mit dem israelitischen Wunder der Meeresteilung gleichkommt. Wisst ihr, was ich meine? Und Paulus bringt genau das Beispiel der Superlative, wie man Gott erfahren kann, wie man seine Wunder erleben kann und dennoch massive Fehltritte einen ereilen können. Und für Paulus ist der Punkt, wer meint zu stehen, soll aufpassen, dass er nicht falle. In Israel ist es passiert und liebe Korinther, auch euch kann es passieren. Und jetzt lesen wir mal die Verse, damit wir auch eine Idee bekommen, inwiefern sind die Korinther überheblich geworden, inwiefern waren sie hochmütig. Lasst uns miteinander die Verse 13 bis 22 lesen. Wer liest? Stopp. Flieht den Götzendienst, das ist der direkte Link zu unserem Text davor, wo Paulus einige Dinge aufgelistet hat von Israel, wozu sie in der Lage waren, dass sie sogar Götzendienst getrieben haben, indem sie sich ein goldenes Kalb gegossen haben, etc. pp. So, und er sagt, meine Geliebten, flieht den Götzendienst. Rainer, bitte. Dankeschön, Rainer. Also hier seht ihr, was ihre dass ihr Übermut, Paulus würde sagen, eure Erkenntnis, die ihr habt, und der hat in Kapitel 8 schon eingeleitet, übrigens, liebe Korinther, wir sprechen jetzt über Erkenntnis, aber Vorsicht, Erkenntnis hat das Potenzial, einen aufzublähen. Ihr kennt diesen Satz, Erkenntnis bläht auf. Und das ist genau hier passiert. Wir sind frei in Christus. Erstmal gehen wir über Leichen, wenn wir mit anderen Christen zusammen sind, dass es uns gerade egal ist, wie es ihnen geht, sondern sie sollen gefälligst mit meinen Freiheiten konfrontiert werden. Ich habe da keine Nachsicht. Ich bin nicht geduldig, so wie Gott mit mir geduldig war. Und das Zweite ist, sie sind so voll Erkenntnis gepumpt, dass sie sogar bereit sind, sich in einen Götzentempel zu legen und dort quasi ein Götzenmahl, also nicht das Mahl des Herrn, sondern das Mahl von Dämonen zu feiern. Ich habe eine Frage an euch. Ist das Fleisch jetzt doch ein Problem, Götzenopferfleisch zu essen? Viele Christen kriegen Knoten, wenn sie Kapitel 10 lesen. Moment mal, hatten wir nicht eben gerade in Kapitel 8 noch so, man kann alles essen. Warum jetzt hier auf einmal? Warum verbietet er jetzt auf einmal das Essen von Götzenopferfleisch? Ist das Fleisch doch kontaminiert? Bitte. Ganz genau, ganz genau. Hier geht es, ich fand schön, dass du diesen Begriff Zeremonie verwendet hast. Es geht hier um die Gemeinschaft. Es ist eine gemeinschaftsstiftende Aktion. Es geht hier nicht um die Substanz des Fleisches. Aber die Substanz wird hier ganz spezifisch, ist quasi Zentrum des Geschehens. Und wer da mitmacht, hat, Vers 21 gibt uns die Idee, es geht hier um das Teilnehmen. Darum geht es. Du kannst auch sagen, Teilhabe, Partnerschaft. Zugehörigkeit. Also man kann diesen Begriff in all diese Richtungen tatsächlich übersetzen. Zugehörigkeit. Man kann sogar so weit gehen, Mitgliedschaft. Es ist einfach nicht einfach nur ein Verzehr von Essen, sondern es ist eine geistliche Vereinbarung, die man hier trifft. Und das geschieht halt um dieses Element des Fleisches. Nicht das Fleisch ist das Problem, auch nicht die Steine, aus denen der Tempel gemauert ist, sondern die innere geistliche Vereinbarung, die hier gerade miteinander geschlossen wird. Und deswegen, wenn wir zum Beispiel das Abendmahl feiern, sagen wir nicht mit einem Megafon, übrigens, wer noch ein bisschen Hunger hat und noch ein bisschen Brot und Wein trinken möchte, der soll mal bitte an den Tisch kommen, wir haben noch genug. Sondern wir laden ein und sagen, prüfe dich. Prüfe dich. Versammelst du dich im Geist mit ganzem Herzen um das Mahl und den Tisch des Herrn? Es hat eine geistliche Bedeutung. An diesem Brot, was wir essen, da ist kein verstecktes magisches Salböl drin, was irgendwie magische Kräfte hätte. Sondern es ist der Anlass, um unser Bekenntnis zu feiern, um uns zu erinnern, wer Christus für uns ist und wer wir für ihn sind. Und deswegen ist das Problem nicht das Fleisch, sondern die Zeremonie, die dort gerade vonstatten geht. Conny, bitte. Wer hat denn die Antwort mitgebracht? Hat jeder die Frage verstanden? Nach dem Abendmahl, nach dem Gottesdienst, haben wir noch die Brotkrumen und noch ein bisschen Saft. Was macht man jetzt damit? Muss man das entfernen? Muss man das in den heiligen Kanal schicken? Oder darf man das auch den Kindern am Wegesrand mitgeben? Du hast dich zuerst gemeldet. Ich sage euch mal meinen Gedanken dazu. Ich finde es eine schwierige Frage. Aber meine grundsätzliche Frage ist, wenn ich mit geistlichen Fragestellungen konfrontiert werde, sollte unser aller Reaktion immer sein, was sagt Gottes Wort dazu? Ich frage euch zu dieser Frage, was sagt Gottes Wort dazu? Aber die Bibel sagt zu dieser konkreten Fragestelle einfach gar nichts. Sie sagt nichts. Aus meiner Perspektive würde ich sagen, Bruder oder Schwester, Gottes Wort sagt dazu nichts. Ich kann keine verpflichtende Aussage zu dieser Fragestellung tun. Und dann sind wir genau bei unserem Thema. Lieber Bruder, sehe ich in dir, dass du persönlich Schwierigkeiten hast, das zu essen? Ja, habe ich. Ich respektiere das und ich lasse das stehen. Und kannst du dir vorstellen, dass wir hier jetzt eine Differenz haben und das miteinander aushalten müssen? Und ich werde Folgendes tun, wenn meine Kinder das essen und ich habe damit kein Problem, dann werde ich das nicht vor deinen Augen tun, weil ich weiß, dass du damit Mühe hast. Ich werde dich deswegen nicht verurteilen. Ich kann das nicht richtig finden, ja, oder fragwürdig. Aber letztendlich musst du das vor deinem Herrn verantworten. Aber wenn du mir kein Wort hast, kein Wort Gottes, sondern nur Menschenwort, dann lass uns so fair sein, dass wir uns stehen lassen können in diesen Fragen. Und da sind wir von Kapitel 10 direkt wieder in Kapitel 8 und fangen wieder von vorne an, wie wir da miteinander umgehen sollen. Das Problem ist, dass wir vielfach in Diskussionen von unseren Schlussfolgerungen ausgehen und denken, das ist heilig und so muss es jeder sehen, anstatt immer wieder neu die Frage zu stellen, was sagt Gott zu dieser Frage? Und dann kommen wir ganz entspannt da in diese Diskussion auch hinein. Man kann auch anders fragen. Stellt euch vor, wir haben ein Tauffest an einem See. Das Wetter ist gut, Corona ist vorbei, wir essen an diesem See und weil wir alle knackig braun und gut gebaut sind, sagen, so, wir gehen alle in Badehose oder in Bikini oder Badeanzug, gehen jetzt ins Wasser. Wäre das prinzipiell möglich, in das Wasser, wo gerade noch der alte Mensch versenkt wurde und irgendwo da in den tiefsten Schichten schwimmt, wäre es möglich, dass man danach in diesem See baden geht? Rein theoretisch. Nicht, ob du das jetzt machen würdest, ob du dich da so präsentieren willst. Ihr versteht meine Frage. Wäre das möglich? Ist gut verdünnt. Ist gut verdünnt. Ja, auf jeden Fall. Wenn der See groß genug ist. Wir sehen alle, das Wasser ist nicht die heilige Substanz, sondern das Bekenntnis der Taufe ist das Entscheidende. Andere Frage, würdest du während der Taufhandlung, während ich da gerade taufe, da schön vorbeischwimmen und deinen Körper zelebrieren, dass alle abgelenkt sind von der Taufhandlung und dich sehen, Daniel im Bikini, würdest du das machen? Nein, der Kontext ist absolut unangemessen. Wenn du deine Kinder mitbringst oder deine Enkelkinder und da wird gerade eine Taufhandlung durchgeführt und sagst, ach komm, es sind Kinder, komm, rein da. Dann würde ich sagen, du hast irgendwie den Schuss nicht gehört. Es geht hier gerade um etwas. Wir wollen hier ein Bekenntnis feiern und wir wollen uns nicht konzentrieren aufs Baden. Aber nach der Taufhandlung, es ist gutes Wetter, alle Knackigen gehen rein und nicht Knackigen auch. Soll es so sein. Es ist Wasser und wir können darin baden. Neben dem alten Adam, der da rumschwimmt. Aber es sind schöne Fragen. Es sind sehr, 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 sehr wichtige Fragen. Und das ist auch das ist die ganze Linie, die Paulus hier ziehen möchte. Liebe Korinther, ihr habt Probleme, euren Bruder anzunehmen. Kapitel 8 und 9. Jetzt gehen wir ins Kapitel 10 und ich erzähle euch eine kleine Geschichte von Israel, dass sie, obwohl sie alle Segnungen erlebt haben, sie meinten zu stehen, sie waren überheblich und haben die schlimmsten Dinge getan, die man sich vorstellen kann. Und liebe Korinther, ihr seid so gesegnet mit der Kenntnis der Freiheit, die in Christus ist. Und diese Freiheit in Christus führt euch tatsächlich in einen Götzentempel, wo ihr euch einem heiligen Mahl unterzieht, wo ihr da mit partizipiert, Partnerschaft ausdrückt und ihr denkt, das hat keine Dimension? Nein, 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 das Fleisch ist nicht geistlich kontaminiert. Aber eure Erkenntnis ist ein bisschen mit euch durchgegangen, dass ihr, obwohl hier etwas Dämonisches stattfindet, sagt, wir können auch Teil dessen sein. So weit geht meine Freiheit in Christus. Wie bitte? Wir kennen diese Frage aus Römer 6. Wenn die Gnade größer ist, als unsere Sünde jemals sein kann, sollen wir dann mehr sündigen, damit die Gnade immer mehr zunimmt? Wir lesen das und denken, wie absurd ist das, so eine Frage zu stellen. Aber Paulus hat sie nicht ohne Grund gestellt. Weil unser menschliches Herz so funktioniert. Deswegen ist für uns jetzt die Frage, und das ist meine letzte Frage, die ich stellen möchte in den vergangenen Minuten. Wo gehen wir aufgrund einer vermeintlichen Stärke, die wir haben, falsche Kompromisse ein? Weil wir denken, ach, ich lebe in der Freiheit Christi, ich lebe in der Gnade Jesu, seine Vergebung ist mir sicher, seine Wiedergutmachung ist mir sicher und deswegen gehe ich Kompromisse ein, die eigentlich bei Licht betrachtet doch ein bisschen strange sind. Beziehungsweise, wann diente dir deine Erkenntnis über all diese Wahrheiten, die in Christus sind, dir als Ausrede, um zu sündigen? Versteht ihr den Gedankengang? Ist der Gedankengang nachvollziehbar? Ich möchte mal ein Beispiel machen, was ich als Teenager ausgelebt habe. Ich war Christ, wusste, Jesus vergibt mir. Und dass alle meine Sünde von gestern, heute und bis in alle Ewigkeit ist vergeben in ihm. Die Musik, die ich konsumiert habe, hat genau das Gegenteil besungen, was am Sonntag aus meiner Kehle kam. Ich habe sehr, sehr verdorbene Musik gehört. Gott sei Dank war es Englisch. Ich habe nur die Hälfte verstanden. Heute verstehe ich mehr. Das erschreckt mich noch mehr, was ich da gehört habe. Aber da ging es im Prinzip um Vergewaltigung, Prostitution, Mord und Totschlag. Permanent, die ganze Zeit. Ich hatte das Glück, dass meine Eltern Russlanddeutsche waren und kein Wort verstanden von dem, was ich gehört habe. Aber das, ja, das glaube ich und das weiß ich sogar. Und ich habe das gehört, rauf und runter. Und habe es irgendwie, meine vermeintliche Sicherheit, meine Erkenntnis, das haut mich nicht um. Ich stehe ja fest im Glauben. Und ich habe ja ganz andere ethische, moralische Werte als das, was dort gesungen wird. Und habe vermeintlich, mit einer vermeintlichen Stärke etwas legitimiert, wo Jesus zu mir gesagt hätte, niemals, komm, lass uns mal diesen Song hören. Versteht ihr den Gedanken? Unsere Stärke, die wir wissen, es ist ja wirklich eine Wahrheit, dass mir alles vergeben ist. Aber ich habe einen Kompromiss geschlossen, den ich irgendwann mit 18 oder 19 irgendwie sehr dramatisch dann beenden musste, als der Geist Gottes mich endgültig überführt hat über diese Sünde. Und dann musste ich sie ablegen. Möchte jemand dazu noch etwas sagen? Ansonsten würde ich sagen, lesen wir die Abschlussverse. In den Versen 23 bis 33, die wir jetzt nicht in der Tiefe besprechen werden, weil wir die Prinzipien schon miteinander erarbeitet haben, bringt Paulus quasi zwei Leitplanken, was uns anleiten soll und uns Hinweis geben soll, wie wir in solchen Fragestellungen handeln sollen. Und diese Leitplanken sind übrigens wieder dieses schöne Doppelgebot, was wir auch am Sonntag gehört haben. Mal schauen, ob wir es entdecken. Er liest 23 bis 33. Bitte. Das sind die zwei Leitplanken, die er uns gibt. Alles, was wir tun, soll in einem Glauben zu Gott geschehen, zur Ehre Gottes. Und da ist klar, dass ich in einem Götzentempel nicht sitzen kann und partizipieren kann. Zu Gottes Ehre. Das zweite ist, dass es unanstößig sein soll für meine Nächsten, für Juden, für Nichtjuden, für die Gemeinde. Dass ich die Liebe zu meinen Nächsten und die Liebe zu Gott beides als Leitplanke habe und mich immer überprüfe, hat eine Stärke, die ich entwickle, eine Überzeugung, die ich habe, geht die so weit, dass ich irgendein Prinzip von diesen beiden verletze, dann sollte ich nochmal neu denken und die Karten neu mischen und sortieren. Das ist ein schöner Abschluss, wie er Kapitel 10 damit abrundet, mit diesem Doppelgebot.